Ich lese uns zum Sonntag heute den Text aus Lukas 24, 1 bis 6. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt vom Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Soweit. Wer lange Christ ist, hört den Text jedes Jahr. Also man kann es ja schon abhaken, man weiß ja schon, worum es geht. Ist ja nichts Neues unter der Sonne, oder? Könnte man meinen. Aber im Vorfeld zum Gottesdienst hat mich sehr die Frage beschäftigt, was bedeutet das, Christus ist auferstanden? Das ist ja eine gute Tradition bei uns geworden und am Gottesdienstanfang wird das ja auch gesagt und wir wissen das auch alle, wie wir zu antworten haben. Und es gehört zu unserem Christentum dazu, aber zum Teil beobachte ich auch in den letzten Jahren und ein bisschen länger, dass Ostern auch zu so einem Fest verkommen kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich finde es zum Teil auch erstaunlich, dass einige, ich weiß nicht wie viele, evangelikale Gemeinden Karfreitag gar nicht mehr feiern. Ich habe jetzt keine Statistik geführt, aber es gibt Einzelne. Ich weiß, wir haben mal in Celle einen Gottesdienst gesucht und da war eine Gemeinde übrig geblieben, die ist von 4 evangelikalen größeren Gemeinden, sage ich mal. Bei der einen wissen wir es nicht genau, aber eine hat's gefeiert und wir sind dann zum Karfreitagsgottesdienst gegangen. Ansonsten gab es die nicht. Und mein stiller Eindruck ist, wir leben gerne vom Sieg, von der Auferstehung, Halleluja, der Herr lebt. Das Grab ist leer und lasst uns leben und feiern. Und dann ist oft auch die Ostereier, die Osterhasen und sonst was ja gut. Wer Kinder hat und Enkelkinder, da spielt das noch eine größere Rolle. Für uns jetzt vielleicht nicht mehr. Wir haben jetzt gar keine Ostereier. Wir haben normale Eier heute gebraten. Also wir haben noch nicht mal gekocht heute Morgen. Aber und ich empfinde so, dass in unserer westlichen Welt das Ich immer mehr im Mittelpunkt steht. Steht und das auch in die Gemeinden schwappt. Der Mensch steht im Mittelpunkt, ist entscheidend. Es ist entscheidend, was ich denke, fühle und meine und was der andere meint für sich, aber wie ich es meine, heißt es heute oft. Und damit drückt man schon aus, also meine ist die wichtigste. Und wie gesagt, das schwappt auch in Gemeinden über. Der moderne Mensch muss gestreichelt werden. Da kommt er erst gar nicht, interessiert sich erst gar nicht. Und zahlen tut man sowieso nur, wenn es was für mich zählt. Ansonsten war es das. Und manchmal ist mein Eindruck, ich will jetzt hier nicht rumkritisieren, aber dass der Glaube zu einer Lebens-Lifestyle-Verbesserung geworden ist, aber wo es darum geht, was es für mich zählt. Und wenn ich die Bibel lese, dann lese ich da nichts von Lebens-Lifestyle-Verbesserung, sondern dann geht es zentral um die Beziehung Gottes zu uns Menschen und von uns Menschen zu Gott und auch untereinander. Was natürlich mit einer Lebens-Lifestyle zu tun hat und eine Verbesserung. Denn Jesus sagt ja, kommt her zu mir, lernt von mir. Das heißt, Jesus sagt ja nicht, mal komm zu mir, ich nehme dir alle Lasten ab und dann kannst du Halleluja gehen und kannst deinen Weg weitergehen, sondern lern von mir, denn dein Weg ist nicht gut. Das steht ja dahinter. Und das, was du gelernt hast, was du gewohnt bist, was du übernommen hast von deinen Vorfahren und sonst wie aus deinem Land. Und da ist schon eine Veränderung. Und Jesus sagt dann, der Weg, den ich dich lehre, der ist sanft und leicht. Das sehe ich in der Bibel. Dieses Ich, was es mir dient, was ich krieg, ist so eine Einbahnstraße. Aber der Glaube ist keine Einbahnstraße, wo nur zählt, was ich bekomme. Herr, segne mich und mach, dass meine Nachbarn gut sind und mein Chef und so weiter und so weiter. Sondern wir dürfen unsere Bitten Jesus geben und er darf seine Bitten uns geben. Und ich habe mich oft in den vielen Jahren gefragt, wenn ich uns sehe und ich frage auch mich, seit 45 Jahren kriege ich die Broschüren von Open Doors und lese, was Christen in der Verfolgung durchleben und dann frage ich mich, wenn Sie so einen hohen Preis bezahlen, welchen Preis bezahlen wir hier? Es braucht ja uns noch nur was nicht passen, dann sind wir weg. So einfach ist das. Die können nicht weg. Die können nicht aus dem Arbeitslager. Und ich denke, das hat mich sehr beschäftigt in der Vorbereitung für heute. Was bedeutet die Auferstehung eigentlich? Auferstehen kann nur ein Toter. Aber kein Lebendiger. Ein lebendiger Mensch, der im natürlichen Leben lebt, wenn der noch die Auferstehung und Gnade kriegt, dann lebt er daran weiter. Das geht gar nicht. Muss erst mal sterben. Und das ist ja, was Paulus auch sagt in Römer 6, 3 bis 11. Wir sind mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. Jesus musste ja sterben für unsere Schuld. Er nahm die ganze Schuld der Welt auf sich. Ist alles nur Erinnerung, wir wissen das alles. Was das heißt, wissen wir nicht. Könnt ihr meinen Kelch trinken, sagt er zu den Jüngern. Und die Jünger sagen ganz flott, klar, können wir. Sie wussten gar nicht, was das ist. Die gesamte Last. Also Jesus wusste, ich darf nicht versagen. Das muss klappen. Ich muss es tragen ans Kreuz. Ich darf nicht ins Negative fallen, ich darf nicht böse werden, ich darf nicht anfangen zu lästern. Er war auch versucht, der Satz, schickt sie alle in die Hölle, rein menschlich, verständlich, bei so einer Situation, durfte nicht sein. Mit den Gefühlen hatte er wohl zu kämpfen. Ich kann es mir alles nicht vorstellen. Er wusste, ich muss es schaffen. Ich erinnere mich an eine Situation, da haben wir einen Einsatz gehabt in Litauen. Und da wurde mir das auch so bewusst, das ist nicht egal, wie ich lebe, das ist nicht egal, wie wir leben. Von uns hängt was ab, der Missionsauftrag. Den können wir nicht an andere delegieren. Wir können andere unterstützen, aber wir haben selbst einen Teil dran. Auf jeden Fall, Jesus musste sterben, aber er blieb eben nicht im Grab, weil er hatte keine eigene Schuld. Gott hat ihn auferweckt. Als er unsere Schuld weggetragen hatte, wurde er auferweckt und er wird nicht sterben, wie wir es ja auch schon gehört haben. Der Mensch, auch der Christ, der wiedergeboren ist und in der Hoffnung auf den Himmel lebt, muss sterben, aber Jesus nicht mehr. Und mit ihm sind wir auferstanden. Also das hat mich sehr beschäftigt. Wir sind mit Christus nicht nur auferstanden, wir sind mit ihm gestorben und begraben und auferstanden. Und ich denke, der Dreiklang hat eine zentrale Bedeutung im Leben und ich empfinde sehr stark, dass das Kreuz nicht mehr die Mitte ist, so kommt es mir vor, in unserem evangelikalen, in unserer Christenheit überhaupt. Die Bedeutung des Kreuzes. Paulus hat gesagt, ich wollte euch nichts anderes bringen als Jesus den Gekreuzigten. Nicht den Auferstandenen, den Gekreuzigten. Und natürlich auch die Auferstehung, 1. Korinther 15. Und sterben, ich habe mal drüber nachgedacht. So, die Gebote Gottes können wir gar nicht leben. ist das klar. Das geht gar nicht. Lies mal die Bergpredigt. Kannst nicht leben. Lebst nicht. Das ist so, wenn man ehrlich ist. Wenn wir das tun würden, was Jesus wirklich sagt, Jesus sagt, ich erinnere nur dran, könnte ich allen Gemeinden, könnte ich uns allen sagen, bin ja Pastor, an der Liebe und Einheit unter euch wird die Welt euch erkennen. So, wie sieht die Realität aus? Ich will sie gar nicht erwähnen. Funktioniert nicht. Geht nicht. Auf der ganzen Linie gescheitert. Damit klage ich uns nicht an. Versteht mich bitte richtig. Versteht mich richtig. Ich gehöre auch zu dem Laden. Allgemein. Ich kann mir auch fragen. Aber mir ist immer auch wieder bewusst, es geht nicht nur um meiner, mir, mich Meinung. Ich habe eine Beziehung zu allen Geschwistern und wir sind in Baptistengemeinden, wir sind in Mühlheimer Gemeinde, wir sind in, wie heißen die, in Puttgarden. Das ist noch ein anderer Verband. Ich bin in der Landeskirche der Gemeinschaft und in der Kirche predige ich auch, wenn ich mal eingeladen wird, eigentlich in der Regel nicht. Ist mir alles schnurzpiep egal. Ich sehe überall Geschwister und ich kann mit allen, wir können mit allen. Das ist kein Problem. Nicht alle haben die Geistestaufe, nicht sehen alle auch die Taufe und es gibt auch theologische Meinungsverschiedenheiten, aber das doch spielt keine Rolle. Wenn Wiedergeburt, Bekehrung und Wiedergeburt die Grundlage ist, kann ich mit allen. Da kann man sich doch zusammentun, um des Auftrags willen. Da merkt man schon, da muss irgendwas sterben. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Absolute Überforderung. Schöner Satz, aber funktioniert nicht. Versagen auf der ganzen Linie. Wir ärgern uns schon über Kleinigkeiten und gehen auf Distanz und kündigen Beziehungen auf. Da muss was in uns sterben, damit was neu wird. Ich hoffe, euch bewegt das. Mich bewegt das. Ich sehe ja, was los ist. Aber ich sag's auch mir. Das gilt mir genauso. Den anderen höher achten als sich selbst. Achtet den anderen höher als sich selbst. Dich selbst. Ist das biblische Gebot in Philipper 2,3. In einer Welt, in der jeder an sich selber denkt, mehr und mehr, ist das pure Dummheit. Das ist der Todesstolz, der Todesstoß gegen die allgemein herrschende Ideologie Ich. Mein Chef, der mich so ausnutzt. Diese Politiker, die so blöde Entscheidungen treffen. Höher achten? Also bitteschön. Ich weiß ja besser, wie es geht. Die Meinung des anderen überhaupt höher achten? Ja, meine Meinung ist so richtig und so wahr und der andere ist so dumm. Ich meine, das sagen wir nicht direkt, aber ja, wie funktioniert denn das? Mich um andere kümmern? Ich muss mich erstmal um mich kümmern. Da bin ich nur der Dumme. Wenn ich wirklich den anderen höher achten will als mich selbst, manchmal übe ich das richtig, da muss was in mir sterben, denn in mir ist eine ganz andere Reaktion. Die Feinde lieben. Das sagen wir gerne Trump und Putin oder anderen sogenannten Bösen. Das sind ja immer die anderen. Jedenfalls wir, die guten Werte basierten. Wir brauchen gar keine Feinde. Es braucht nur ein Politiker Entscheidungen treffen, die uns nicht passt, und dann geht die Feindschaft schon los. Viele Gespräche beweisen das. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind nicht besser. Ich schließe mich nicht aus. Das ist so. Ich denke an Reaktionen im Straßenverkehr. Nicht immer, aber immer öfters aggressiv. Ich weiß nicht, fällt nur mir das so auf. Guido, du fährst auch viel. Ich finde schon, dass, also total stark zum Teil, gehst an den Fußgängerüberweg, alle halten an. Fantastisch. Also was sich da in Deutschland geändert hat, früher war es genau umgekehrt. Fußgänger haben gewartet, Autos sind gefahren. Heute umgekehrt. Aber wehe, ein Bruchteil einer Sekunde reagierst du nicht schnell genug an der Ampel oder sonst wo. Na, an der Ampel nicht immer, aber gleich kommt die Reaktion. Erlebe ich ab und zu mal. Man muss vollkommen sein im Verkehr. Da muss was in uns sterben und etwas Neues auferstehen, dass das möglich ist. Der Missionsauftrag Jesu, absolute Überforderung. Unser Leben ist voll von privaten Bedürfnissen, Belangen und Wünschen. Da ist keine Luft. Meistens der Satz, wir können nicht. Das ist so. Bitte hört das nicht als Anklage. Ich hoffe, ihr könnt es mal, wir können es wahrnehmen als Hinweis zum Nachdenken. Dass man nicht alles kann, ist klar. Aber man kann sich doch überlegen, was man kann und nicht, was man nicht kann. Da muss was in uns sterben und was Neues auferstehen. Du sollst die Ehe nicht brechen, scheint immer weniger Bedeutung zu haben. Wenn ich heute einen Anruf kriege, dann denke ich, will ich gleich schon automatisch sagen, welche Ehe ist jetzt schon wieder zerbrochen? Das ist ja fast die Regel. Kann es sein, dass wir am liebsten, ich sag allgemein, lieber die Auferstehung feiern, aber das Kreuz und das Mitgekreuzigtsein mit Jesus vergessen? Wir wollen erleben. Herr, segne mich. Ich weiß, dass es Beziehungen gibt, wo man wirklich denkt, da wäre besser, die würden sich trennen. Ich muss euch ehrlich sagen, von all den Trennungen, die ich bisher gesehen habe, ist es eine einzige gewesen. Alle anderen habe ich gedacht, liebe Leute, das Kreuz spielt keine Rolle mehr. Wir sind doch mit Christus gekreuzigt, auch in unserer Ehe. Das heißt ja nicht, dass wir ständig nur alle zu Kreuze kriechen. Aber muss ich immer meine Meinung? Ich bin froh über die Sicht Jesu. Die hat uns auch oft geholfen. Die Sicht Jesu ist die bessere. Und unsere Gesellschaft, wir haben uns ja gestern noch unterhalten, bietet ja auch gar nicht mehr das Korsett der ehelichen Treue. In den Filmen ist gang und gäbe Seitensprung. Es gibt einen Seitensprung, EV. Oder komm oder weiß ich was, eine Internetseite, kannst du alles suchen. Und Psychologen raten ja sowieso auch, wenn es in der Ehe nicht so läuft, such dir mal jemand anders. Eine andere oder einen anders. Schon vor 20 Jahren. Ist nichts Neues. Nein, nicht alle. Und im Bereich der Sexualität ist die allgemeine Ideologie in unserem Land, du musst das leben, was du fühlst, sonst wirst du psychisch krank. Das ist so. Also ihr merkt schon, das ist ein Geist, eine Ideologie, das ist ein Denken, was konträr mit dem Evangelium nicht zusammenpasst. Um das zu leben, was Jesus sagt, muss in uns was sterben. Und zwar die Vorstellung vom erfüllten Leben muss sterben und die Bereitschaft, sich auf die Worte Jesu einzulassen. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 24 bis 26, da sprach Jesus zu den Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. So. Steht auch da. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, und jetzt werde ich hellhörig, der wird's finden. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Missionsarbeit. Wir machen ja diese Litauen-Einsätze und ich muss euch sagen, das erfüllt mich. Das kostet aber auch was. Man könnte ja auch lieber zwei Wochen am Strand liegen. Den Bauch bestrahlen lassen oder so. Machen wir auch gerne. Aber das kostet was. Allgemein ist mein Eindruck, Herr, schenk uns Menschen. Lass Menschen kommen. Jesus antwortet, wenn wir es dann hören wollen und hören können, ich habe euch gesagt, geht hin. Ich schicke sie nicht zu euch, ihr müsst hingehen. ja, wir möchten gern, dass es mehr werden, aber es kostet was. Ich bin davon überzeugt und ich sehe das auch. Die Rettung der Welt war ein Opfer, musste ein Opfer gebracht, ein Lebensopfer, ein lebendiges. Der Missionsauftrag fordert ein lebendiges Opfer. Nicht ein Gebet, Herr, schick die Leute, rette sie. Natürlich muss er sie retten und sie müssen von ihm gerettet werden, aber ihn sagen, wir müssen es weitergeben oder einen Weg finden. Aber schaut, da muss was sterben in uns. Aber interessant, Jesus sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. In der Ehe, in der Beziehung, auf dem Arbeitsplatz, in der Gemeinde und so weiter. Wie sollen das gehen, wenn sterben? Keiner stirbt gerne, oder? Will sich einer melden? Ich nicht. Jesus starb auch nicht gerne. Er ging nicht gerne ans Kreuz. Er ging nicht fröhlich ans Kreuz. Vater, wenn es möglich ist, bitte nicht. Aber dein Wille geschehe. Jesus hatte zwei Alternativen. Entweder alleine mit dem Vater, dem Heiligen Geist und den Engeln im Himmel leben, ohne uns. Und dafür auch nicht auf die Erde gehen müssen und am Kreuz sterben. Das war eine Möglichkeit, das war eine Option. In Teneriffa verbleiben, nicht mehr zurück nach Deutschland in die Arbeit. Ist doch schön. Das andere, die andere Alternative, die er hatte, war Mensch werden und am Kreuz sterben für uns. So, das war ganz klar, das war von Anfang an klar. Der ist nicht geboren worden, um 90 Jahre alt zu werden und einen geregelten Ruhestand zu haben und weiß ich was alles machen zu können. War ganz klar, 33 am Kreuz, enden, fertig. So. Er entschied sich für uns. Er konnte gar nicht anders. Ich kann mir vorstellen, dass es für Jesus gar keine Frage war. Die Liebe hat ihn gedrängt. Der musste nicht für diesen Missionsauftrag gezwungen werden. Jetzt geh doch mal und ich hab doch gesagt und so. Er musste gar nicht, er wollte. Warum? Er lebte mit dem Vater. Und die Sehnsucht des Vaters nach uns war die Sehnsucht Jesu in ihm und im Heiligen Geist. Die waren sich eins. Das Ding muss laufen, der muss kommen. Er sah das Ziel. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Jesaja 53. Hebräer 12, 3. Jesus achtete um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht. Und was war die Freude oder was ist die Freude Jesu, uns bei sich zu haben? Das ist seine Freude. Das ist der Schlüssel. Es geht nicht darum, Schmach zu suchen. Jesus hat keine Schmach gesucht. Die hat er erlebt. Was Valerie vorgelesen hat in diesem Passionsbuch, habt ihr das mitgekriegt? Das hat der, wie hieß der noch? Plato, der atheistische Philosoph. Es hat mich fast vom Hocker gehauen, als ich das las. So präzise hat er den Jesus beschrieben. Und hat exakt beschrieben, was ihm begegnen wird. Er wird der meistgehasste Mensch sein. Weil seine Gerechtigkeit wird so leuchten in das Leben der Menschen, die können nicht anders als, außer sie vertrauen sich ihm an und verstehen ihre eigene Ungerechtigkeit. Herr, du kannst allein uns ändern. Ach, das ist gewaltig. Es war die Beziehung zum Vater, die ihn motivierte. Von Mose heißt es in Hebräer 11, 26, Mose hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah die Belohnung. Der hätte am Pharaohof bleiben können, vielleicht sogar Nachfolger. War ja hochintelligent. Der hat Ahnung. Er achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum. Lieber verlacht werden von den Völkern über dieses komische Volk da, zu dem er gehört, als am Pharaos Königshaus zu leben. Er wusste um die Belohnung. Hebräer 13, Vers 12 und 13. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Als wir gestern da rausgingen um 8 Uhr und ich dann startete mit dem Lied und den kurzen Worten, das war ja dieses Lied, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch die Dunkelheit gehe. Ich empfand schon Dunkelheit, als wir da anfingen. Da wurde ja nicht der rote Teppich ausgerollt. Wenn eine Musikveranstaltung ist, ein bisschen happy clappy, sieht das anders aus. Aber ich erlebte auch die Nähe Jesu. Er ist da. Weil er kommt oder nicht, aber er ist da. Lasst uns hinausgehen und die Schmach tragen. Hier steht nicht die Schmach suchen. Das ist keine biblische Theologie. Aber es geschieht halt. Das Sterben, das Jesus in Matthäus 16 aufzeigt, der sein Leben verliert, um meinetwillen, ist ein zielgerichtetes. Es geht um Leben, nicht um Leidens- und Sterbetheologie. Sterben war nötig und Sterben ist auch bei uns nötig. Es war der Blick auf Jesus, der die Jünger nie mehr losgelassen hat. Nie mehr. Es war der Blick von Jesus, als Petrus gesagt hat, ich kenne ihn nicht, stand nur ein paar Meter von Jesus weg. Es war der Moment, wo Jesus ihn dann anschaute, der Petrus für immer verändert hat. Das war nicht der vernichtende Blick. Ich hab's doch gewusst. Blicke können töten. Das war kein tötender Blick, das war der rettende Blick. Petrus, ich hab's dir gesagt. Ich weiß, es passiert. Jetzt komm. Ich gebe dich nicht auf. Es war der Blick von Jesus, der den Paulus, den Saulus, bereit machte zu sterben. Der starb nämlich. Der starb seiner Ehre und seiner Anerkennung und seiner Wertschätzung und den Huldigungen und was er alles in seinem Volk erlebte. Er hat gesagt, was immer mir ein Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ich achte es für Kot. Ich will das andere Wort gar nicht gebrauchen, Kot. Dreck. Und er sagt, um der unübertrefflichen Größe und Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht habe meine Gerechtigkeit, und das war ja ein ganz Gerechter, haben wir auch alle von ihm erzählt, du bist ein ganz Perfekter, sondern die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Paulus sagt an einer Stelle, ich sterbe täglich. Das sagt auch mir was. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, aber ich jage ihm nach, dass ich es wohl ergreifen möchte, weil ich von Christus ergriffen bin. Es war der Blick auf Jesus, der bereit war, ihn sterben zu lassen. Und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich am Anfang sagte, dieses Ich meiner mir. Wir müssen sterben. In unseren Ehen. Ja. Ich sage das nicht nur. Ich bin vielleicht nicht immer gestorben, dieser weiß es. Da kommt auch mal das Alte wieder durch. Aber es ist ein Sterben. Und ich bin froh darüber. Ohne Jesus wäre ich gegangen. Davon bin ich überzeugt. Ich denke auch, ohne Jesus würde ich gar nicht mehr leben. Das ist so. Aber dieses Sterben, das, ich sterbe täglich, sagt Paulus, das gilt auch uns, auch im Gemeindekontext. Wenn ich so, früher, ich kenne so einen Witz. Ein Baptist sagt zum Pfingstler, du hast einen falschen Geist. Und der Pfingstler sagt zum Baptisten, du hast gar keinen Geist. Ja. Wie sollte ich in der Baptistengemeinde Pastor predigen? Wir waren zehn Jahre in der Baptistengemeinde, wo ich Pastor war. Weil das für mich nicht zählt. Weil ich den Heiligen erkenne, das ist Verstand. Den Heiligen erkenne ist Jesus, Nummer eins, zuerst. Aber den Heiligen auch zu erkennen im Bruder und der Schwester. Und nicht die theologischen Streitthemen und sonstigen Befindlichkeiten, da kann man ja endlos streiten. In Ehe, Familie, mit Kindern, Arbeitsplatz und so weiter, nicht diese Dinge zu sehen. Aber gerade unter uns Christen, das, was uns verbindet, und darauf zu achten, das hilft doch. Was will ich damit sagen? Nur eins. Was wir wirklich brauchen, was ich brauche, was wir brauchen, ist immer wieder der Blick auf Jesus. Warum gehe ich, warum gehen wir da raus? Er hat es uns gesagt. Das können wir, Bibel lesen, oder? Das können wir, das haben wir jetzt gemerkt, das können wir. Kann man weitermachen. Menschen haben was gehört. Es war ein Schritt raus. Ist vielleicht witzig und die sogenannten großen Guten, die sind viel besser drauf, die haben viel bessere Methoden, aber wir haben keine gute Methode, aber wir können ein Stück rausgehen, nur ein paar Schritte. Und heute Morgen beim Frühstück dachten wir, hey, ist doch schön, eigentlich müssten wir dankbar sein, dem Oberbürgermeister, Bürgermeister oder der Stadt, die haben eine tolle Ambiente um unsere Gemeinde gestaltet, oder? Das sieht schön aus. Müsste man mal Danke sagen. Gut, ein paar Sachen können geändert werden, aber grundsätzlich kann man Danke sagen. Das ist die beste Vorlage. Jetzt können wir es machen. Eigentlich, das ist alles. Die Auferstehungskraft Jesu ist nicht etwas, was wir ja feiern, das ja toll und dann geht so unser Leben los, sondern die Auferstehung wird da Wirklichkeit in uns, wo wir bereit sind zu sterben in diesen Bereichen unseres Lebens. Ich denke, das ist, was Paulus auch sagt. Ich sterbe täglich. Ich sterbe den natürlichen Wünschen da ab, wo sie mir dem Reich Gottes entgegenstehen. Und das können wir alle. Also ich predige keine Methode und kein Erfolgsrezept oder sonst irgendetwas, aber eins weiß ich, der Blick auf Jesus, der ist immer noch heilsam und wirksam. Und wenn wir auf ihn schauen, dann motiviert uns das und dann weckt es in uns auch den Wunsch, das weiterzugeben. Ich wünschte auch, der junge Mann wäre oder mittlere alter Mann wäre hier geblieben, er ist wieder gegangen, das hat auch mir was gemacht. Aber er war gestern gekommen und wir haben einen Schritt gemacht und man kann ja noch überlegen, was man machen kann, anstatt was man nicht machen kann. Nur überlegen, was man machen kann. Dann reicht schon. Und brennen für Jesus kann jeder. Egal in welchem Alter. Wenn wir nur auf ihn schauen und er muss es machen. Er muss es machen. Er hat den Petrus wieder erweckt. Er konnte dann vor 3000 predigen. Und vorher war nichts. Und die Jünger, und er wird auch uns erwecken. Auferstehung, ja. Das wünsche ich uns, immer wieder aufzuerstehen aus den Niederungen unseres Alltags, der manchmal bedrückend ist, manchmal öfters, der graue Alltag, aufzuerstehen zu diesem neuen Leben, wo immer wieder neue Motivation ist, Mut ist, aufzuerstehen und aktiv zu werden. Im Alltag, im Persönlichen, aber auch im Reich Gottes. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort. Ich denke, wir verstehen das und mach du es lebendig in unserem Alltag, wo wir das brauchen und hilf uns, Herr, wirklich von dir zu lernen und auch nach Jahren oder Jahrzehnten des Glaubens nicht zu denken, wir wären jetzt fertig und warten nur auf deine Wiederkunft, sondern Herr, du hast doch etwas vor. Du willst uns gebrauchen und dafür danke ich dir. So segne du uns, Herr, und hilf uns, dass wir dich erkennen in unserem Alltag, dass du wirklich da bist und uns anschaust, begegnest und auch uns auferweckst, immer wieder neu. Amen.